ARD.
SWR Kultur. Forum.
Keine Zeit für Höflichkeit, verlieren wir Respekt und Rücksichtnahme? Ob im Bus, an der Kasse oder auf der Straße, es wird gepöbelt, geranzt und gedrängelt in Deutschland. Ungezogenheit und Achtlosigkeit machen sich breit bei der Wortwahl, beim Ton, bei den Manieren, das bestätigen Umfragen. Andererseits boomen Workshops für gutes und kultiviertes Benehmen. Wie passt das zusammen? Hilft Etikette gegen Ellenbogenverhalten? Und welche Regeln sollten im Umgang miteinander gelten? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur. Ich diskutiere darüber mit dem Soziologen und Elitenforscher Professor Dr. Michael Hartmann, mit Professor Dr. Dorothee Kimmich von der Universität Tübingen. Sie ist Germanistin, Kulturwissenschaftlerin und Philosophin. Und mit dem Benimmfluencer Clemens Graf von Hoyos. Ihm gehört die Beratungsgesellschaft Knigge Akademie. Außerdem ist er Vorsitzender der Deutschen Knigge Gesellschaft. So, liebe Gäste, wir fangen mal ganz von vorne an. Lektion 1 für heute. Wie begrüßen wir uns in dieser Runde freundlich und formvollendet? Herr von Hoyos, was sagt der Benimmexperte?
Mit dem Tagesgruß, der da lautet, guten Morgen, guten Tag oder guten Abend.
Also, guten Tag in die Runde.
Guten Tag.
Guten Tag.
Das klappt hervorragend. Lektion 1 beendet. Ist sich freundlich zu begrüßen und zu verabschieden altmodisches Geschnösel oder doch ein Muss im Umgang miteinander? Was meinen Sie, Herr Hartmann?
Also, ob es ein Muss ist, weiß ich nicht, aber es ist schon gegenüber dem anderen ein Zeichen von Respekt und dass man so bestimmte Grundregeln einfach beherrscht. Aber ich finde es nicht zwingend. Also bei jüngeren Leuten, die haben einfach andere Formen. Und ich muss mich immer an die späten 60er erinnern, als ich jung war. Da hat man den jüngeren Leuten auch alles Mögliche vorgeworfen, was meines Erachtens nicht berechtigt war, weil sie eben bestimmte Formen nicht so gewählt haben, wie es üblich war.
Also Sie denken, man kann sich auch anders begrüßen mit einem freundlichen Nicken oder mit was weiß ich, hey du oder wie auch immer, ja? Wie wichtig ist es denn, Bitte und Danke zu sagen, Ihrer Meinung nach? Lektion 2.
Bitte und Danke gilt genau dasselbe. Also etwas verstärkt, das finde ich schon wichtiger, aber auch da würde ich nicht drauf bestehen, weil es gerade unter jüngeren Leuten alle möglichen Formen der Anerkennung gibt, sich als dankbar zu erweisen, nur mit anderen Worten halt.
Sie haben es schon angedeutet, Herr Hartmann, seit wir denken können, lamentieren vor allem ältere Menschen über den Verfall von Sitten und Manieren. Frau Kimmich, Sie haben an der Uni viel mit jungen Leuten zu tun. Haben Sie den Eindruck, dass Höflichkeit, Respekt und Rücksichtnahme weniger werden oder sogar aussterben?
Überhaupt nicht, muss ich sagen. Also ich kann jetzt auf fast 30 Jahre unterschiedliche Studentinnen und Studenten zurückblicken und einen richtig großen Wandel kann ich eigentlich, was Höflichkeit angeht, nicht sehen. Vielleicht manchmal eine größere Unsicherheit, weil wir natürlich auch eine viel größere Diversität haben. Und die Frage, wen sieht man, wen duzt man, wie redet man jemanden an in einem E-Mail. Ich glaube, da ist manchmal ein bisschen mehr Unsicherheit vorhanden. Aber im Moment sind diejenigen, die bei uns studieren, fast ein Ticken zu höflich. Und man muss ihnen manchmal sagen, dass ein bisschen weniger unsichere Steifheit auch okay ist.
Also Rücksichtslosigkeit, die zur Regel wird, kann keiner von Ihnen beobachten im Moment? Oder reden wir jetzt erstmal nur von jungen Leuten? Wie sieht das im Rest der Gesellschaft aus?
Ich finde es schwer zu sagen. Ich glaube, Höflichkeit ist wie so ein paar andere Themen auch so ein Thema, zu dem jeder und jede was zu sagen hat. Und da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, wen man fragt und mit welchen Aussagen man dann tatsächlich zu einem Ergebnis kommt. Sogar wenn das dann Umfragen sind, die entweder quantitativ oder qualitativ ausgewertet werden. Die Höflichkeitswandelforschung ist so alt wie die Höflichkeit selbst und sie hat immer damit was zu tun, dass diejenigen zu Höflichkeitswandel forschen, die glauben, dass Höflichkeit abnimmt.
Ich kann eine dieser Studien zitieren. Das Institut für Demoskopie Allensbach hat eine gemacht. Da meinen rund 60% der Befragten, dass es immer weniger Verhaltens- und Umgangsregeln gibt und sie empfinden das als Verlust. Wie geht es Ihnen damit?
Also da würde ich jetzt auch sagen, dass Allensbach vielleicht auch nochmal eine andere Studie an die Seite gestellt werden müsste. Wir kennen ja auch die Allensbacher Ergebnisse von der Tendenz in anderen Situationen. Da würde ich sagen, dass so ein etwas kulturkritischer Grundton jetzt nicht überrascht. Und ich würde Herrn Hartmann zustimmen, dass man eine Diversifizierung von Verhaltensweisen hat. Und das nimmt natürlich enorm zu. Das scheinen wir seit den 90er Jahren beobachten zu können. Aber der eigentliche Bruch war natürlich in den 70er Jahren. Also der eigentliche Bruch mit der bürgerlichen Höflichkeit, auf die wir uns, glaube ich, hier fast alle beziehen, weil wir von aristokratischer Höflichkeit kann, glaube ich, bei uns kaum mehr jemand so richtig sprechen, mit wenigen Ausnahmen, vielleicht die Fachleute hier unter uns. Und ich selber kann eigentlich nur sagen, ich finde übrigens, dass junge Leute deutlich weniger unhöflich sind als viele Alte.
Also ich würde gerne zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist die Frage der Höflichkeit, das bezieht sich ja sehr auch auf äußere Formen. Und das andere ist die Frage der Rücksichtnahme, das ist nicht identisch. Also ich glaube, der Bruch mit der Höflichkeit, der ist in den 60er, 70er Jahren erfolgt, weil Traditionen, die es vorher jahrzehntelang gegeben hat, durchbrochen worden sind. Manche sinnvoll, manche nicht sinnvoll, das ist ja nicht so wichtig, aber es hat in den letzten 20 Jahren etwas anderes gegeben und das ist ein zweiter Bruch, der aus meiner Sicht viel gravierender ist. Das ist ein Bruch mit Traditionen der Rücksichtnahme. Ich kann mich erinnern, ich war beim SWR in einer Talkshow, das Nachtcafé damals noch mit Wieland Back, es ist über 20 Jahre her und der Titel war Handkuss oder Stinkefinger. Das ist sozusagen das mit dem Verfall der Sitten, aber es gibt eine Verrohung der Sitten und das ist nicht dasselbe. Also man erlebt inzwischen auch im Alltag und das ist unspezifisch über verschiedene Altersgruppen hinweg, dass natürlich die gesellschaftliche Entwicklung mit den vielen Krisen der Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation dazu geführt hat, dass die Leute aggressiver in der Grundstimmung aggressiver geworden sind. Auch die Wortwahl sehr viel aggressiver geworden ist. Und das, finde ich, ist sehr viel bedrohlicher als ein Wandel der Höflichkeitsform.
Sind Höflichkeit und Rücksichtnahme voneinander zu trennen? Was meinen Sie, Herr Hoyos?
Ja, auf jeden Fall. Also Höflichkeit kommt ja vom höfischen Verhalten und höfisches Verhalten sollte im Anlass und adressatengerecht sein. Das gilt auch heute noch, auch wenn es jetzt per se nicht mehr den Hof gibt, wie zum Beispiel den französischen Hof einst, an der ja auch die Etikette entstanden ist. Außerdem sollte Höflichkeit der eigenen Rolle gerecht werden. Deswegen hatte der Hofnarr oder heute der Klassenclown mehr Freiheiten als beispielsweise die Lehrerin oder der Lehrer in einem bestimmten Kontext. Genau, und der Kontext ist dann eben der Bezugsrahmen. Befinden wir uns im privaten oder im beruflichen Rahmen? Und da machen wir natürlich auch noch eine Unterscheidung, ob es jetzt ein Mehr an Emotionen geben darf oder kann, vor allem natürlich im privaten Raum oder dann eher weniger im beruflichen Kontext im Sinne von Freundlichkeit, Sachlichkeit und zielgerichtetes Arbeiten. Das ist im privaten Kontext nicht so wichtig. Und das Ganze aber vor dem Hintergrund der Wertschätzung und der Rücksichtnahme. Und ja, diese Begriffe gilt es zu trennen. Wertschätzung auf der einen Seite, wie begegnen wir einander, was tun wir uns Gutes? Und Rücksichtnahme, was versuchen wir, um eben sittlich miteinander zu leben, zu vermeiden. Und da allen voran laute Geräusche, unangenehme Gerüche, schlechte Laune und meinetwegen auch unumsichtiges Verhalten, womit wir bei den Manieren sind. Manieren ist ja nichts anderes als A, ein handwerkliches Geschick oder auch B, der Versuch, sich umsichtig zu verhalten. Und ich halte die Trennung auch für sehr wichtig.
Ja, aber der Versuch, sich umsichtig zu verhalten, das gilt auch für Rücksichtnahme, ne?
Ja, ich will den Unterschied vielleicht mal deutlich machen am Beispiel meines Vaters. Der hatte eine hohe Position in der katholischen Kirche und lag mit dem Kardinal immer über Kreuz. Und ich kann mich erinnern, dass meine ganze Kindheit und Jugend ein Satz immer wieder auftauchte, wo er gesagt hat, die katholische Kirche, die Fassade ist perfekt. Das bezieht sich auf die ganzen Formen. Also bei uns die Prozession, dass dem Kardinal der Ring geküsst wurde und so, das war alles perfekt. Und er hat dann gesagt, aber dahinter, was den Charakter angeht, gähnt ein schwarzes Loch. Das heißt, er wusste vermutlich damals schon über den einen oder anderen Skandal aufgrund seiner Position Bescheid oder ahnte das. Und das, finde ich, muss man immer gucken. Es gibt sowas wie äußere Formen, die kann man perfekt beherrschen. Das war auch beim Adel früher so. Und trotzdem in den wesentlichen Dingen, und das meine ich mit Rücksichtnahme oder mit der Verrohung der Sitten, kann man sich vollkommen anders verhalten. Verlogen, gewalttätig und ähnliches.
Okay, lassen Sie mich mal ein Beispiel bringen, dann wird es vielleicht einfacher. Ja. Es gibt eine Benimm- und Verhaltensregel, von der ich den Eindruck habe, dass sie nicht mehr zu gelten scheint. Vor nicht allzu langer Zeit haben sich Menschen zum Telefonieren zurückgezogen. Die sind aus dem Raum gegangen oder haben in der Bahn das Abteil verlassen oder im Supermarkt gesagt, ich kann gerade nicht reden, ich rufe dich gleich zurück. Inzwischen ist lautes, penetrantes Telefonieren in der Öffentlichkeit inmitten von Menschen gang und gäbe. Privat und geschäftlich, oft ist der Gesprächspartner am Handy auf laut geschaltet. Wie kann das sein?
Also wenn ich da mal direkt antworten darf, es hat natürlich ganz stark mit der Verfügbarkeit auch des Telefons zu tun und mit dem, naja, in Deutschland nicht ganz, aber drin dennoch nahezu flächendeckendem Netz. Und man kann heute überall telefonieren. Früher musste man in die Telefonzelle gehen oder in den Nebenraum, in den Flur, wo dann eben ein Haustelefon hing. Heute ist das omnipräsent und damit kann unter Umständen der Eindruck entstehen, dass man überall auch dann telefonieren darf. Also ich empfinde das übrigens auch wirklich so als das Paradebeispiel für eine mangelnde Rücksichtslosigkeit, einfach weil ich diesem Redeschwall nicht ausweichen kann.
Und unhöflich ist es noch dazu, ne?
Es ist in einem bestimmten Maße auch unhöflich.
Was können wir noch daraus ableiten? Ist das ein Zeichen von mehr Ich-Bezogenheit vielleicht, dass das Individuum wichtiger wird als die Gemeinschaft?
Ich würde sagen, dass die Diskussion sich jetzt gerade um eine Frage dreht, die immer wieder aufgeworfen ist, nämlich um die berühmte Oberflächlichkeit und vielleicht auch das authentische Verhalten. Man könnte auch sagen, dass es der Bereich ist, wo Höflichkeitsregeln und eine bestimmte Art von Sittlichkeit, Moralität und Maximen oder Normen sich überlagern. Und ich glaube nicht, dass man das tatsächlich so strikt trennen kann. Immer wo sich solche Bereiche überlagern, wird es eigentlich erst interessant, gerade weil man es nicht trennen kann. Und die Debatte, die wir gerade haben, ist ja auch eine kulturhistorische Debatte, muss man sagen, weil diese Oberflächlichkeit, dieser Oberflächlichkeitsvorwurf, der wurde ja nicht nur der katholischen Kirche gemacht, sondern der wurde vor allem der französischen Etikette gemacht, und zwar vor allem von deutscher Seite. Das ist ja eine unendlich alte Geschichte, die etwas damit zu tun hat, dass die Deutschen den Franzosen immer Oberflächlichkeit vorgeben und nichts dahinter natürlich und irgendwie bloß Getüttel. Und die Franzosen den Deutschen eben vorgeworfen haben, dass sie unerzogene Barbaren seien, sich nicht benehmen könnten und immer nur auf ihre authentischen Gefühle verweisen, für die sich niemand interessiert und die peinlich seien. Und ich glaube, dass beides natürlich so nicht stimmt, das ist klar, sondern das Interessante ist eigentlich der Moment, wo wir glauben, dass höfliches Verhalten auf der einen Seite, sind es ja an einer Skala Etikette, die Frage, wie halte ich eine Gabel oder ein Messer oder sonst irgendwas. Und auf der anderen Seite reden wir tatsächlich jetzt ja schon über moralisches Verhalten und wir beklagen ja nicht das Problem, dass jemand eine Gabel nicht mehr richtig halten kann, stört uns vielleicht auch. Aber die Frage ist, wo konstatieren wir, dass diese mangelnde Höflichkeit etwas mit mangelndem gesellschaftlichen und gemeinschaftlichem Verhalten zu tun hat? Und das ist vielleicht beim Telefonieren so, wobei ich mich, glaube ich, jetzt im Moment da noch gar nicht entscheiden kann, was ich für eine Meinung habe.
Wenn ich da kurz einhaken darf, also das mit der Oberflächlichkeit war nicht mein Argument. Ich kenne ja diese Diskussion, gerade Deutschland, das ist mit Kultur gegen Zivilisation und so, ist eine uralte Diskussion. Und es war eben auch ein Kennzeichen des preußischen Adels. Also um mal wieder in die Familiengeschichte zurückzugehen, mein Großvater war im 1. Garderegiment in Potsdam, reines Adelsregiment. Und da hat er genau dasselbe erfahren, nämlich perfekte Manieren und gleichzeitig aber, wenn es dann um wesentliche Dinge ging, wie beim Menschen behandelt, war das häufig genau das Gegenteil. Und da ging es mir darum, dass es sowas gibt wie äußere Formen und auf der anderen Seite charakterliche Eigenschaften. Dass dieses mit den charakterlichen Eigenschaften, da glaube ich, wenn ich mit der Verrohung der Sitten argumentiere, dass sich da was verändert hat. Und um auf Ihre letzte Bemerkung einzugehen, Frau Theis, das hat was schon damit zu tun, dass bestimmte Individualisierungsentwicklungen in der Gesellschaft plus dieser klassische Satz von Frau Thatcher, es gibt gar keine Gesellschaft, es gibt nur Individuen, dass das schon zu einer verschärften Konkurrenz untereinander und auch zu einer Rücksichtslosigkeit geführt hat.
Obwohl ja aller Orten Achtsamkeit gepredigt wird. Achtsamkeit nur für sich selber?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Achtsamkeit wird ja häufig missverstanden als ein sehr egozentrisches, also ich-bezogenes Verhalten. Ich achte darauf, dass ich häufig genug Nein sage, dass ich mir Zeit für Pausen nehme und Ähnliches. Und das bedeutet natürlich dann auch, dass ich nicht mehr meinen Blick nach außen richte, was denn die Achtsamkeit mir gegenüber für Auswirkungen auch auf mein Umfeld hat. Ja, wir leben ja auch von einer Gesellschaft, die auf Reziprozität baut. Also das Prinzip der Gegenseitigkeit ist ja schon stark bei uns verankert, sowohl positiv als auch negativ. Und im besten Falle unterstützen wir uns auch gegenseitig. Und je mehr wir eben den Blick nach innen richten, desto schwieriger wird es, eine funktionelle Gesellschaft aufrechtzuerhalten.
Welche Rolle spielt denn das Gefühl, vielleicht benachteiligt oder eingeschränkt zu werden bei der Verrohung der Sitten, wie Sie das nennen, Herr Hartmann?
Die Individualisierung und die Aussage, jeder muss sehen, wo er bleibt, das ist ja der Kern der Thatcher-Aussage, hat dazu geführt, dass in allen gesellschaftlichen Bereichen die Leute erstmal auf sich selber gucken und das, was Herr Hoyers gerade angesprochen hat, gucken, was hat das für Wirkungen für andere, das tritt in den Hintergrund. Ich mache es mal einem simplen Beispiel klar, ich bin ja nur eine andere Altersgruppe. In den 50er und auch in den frühen 60er Jahren bei Schlägereien, also wenn Rocker sich geschlagen haben oder so, war es ganz selbstverständlich, wenn einer am Boden lag, war Ende. Dann hat er verloren und dann wurde nicht nachgetreten oder gar nichts. Frauen wurden nie geschlagen. Natürlich wurden sie zu Hause geschlagen, aber bei öffentlichen, ja, das muss man einschränkend sagen. Dieselben Leute, die zu Hause ihre Frauen oder Freundinnen verprügelt haben, aber in der Öffentlichkeit war das ein absolutes Tabu. Viele dieser Tabus sind gefallen und ich glaube, ein wesentlicher Grund ist, dass so Traditionen, die viel mit der alten Arbeiterbewegung zusammenhängen, also dem Begriff Solidarität, was man macht, was man nicht macht, dass die einfach verschwunden sind und dass so eine individuelle Rücksichtslosigkeit an diesen Platz getreten ist.
Aber nur eine öffentliche Rücksichtslosigkeit.
Ich möchte da widersprechen. Also das halte ich jetzt wirklich für einen Mythos. Und tatsächlich, das ist ja die gleiche Geschichte. Die Rocker sind super, wenn sie beobachtet werden von außen. Das ist ja das Gleiche wie die katholische Kirche und wie die Adeligen in ihrem Regiment sozusagen. Und wenn sie dann gewissermaßen beobachtet werden, dann halten sie sich an die Männlichkeitsregeln, dass man nicht nachtritt, wenn einer auf dem Boden liegt, und zu Hause verprügeln sie ihre Frauen, die 50 Kilo weniger wiegen und viel weniger Kraft haben. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich stimmt. Also wir gucken nach unseren eigenen Subgruppen, nach unseren eigenen Regeln, die unter Umständen aufgelöst worden sind oder sich gewandelt haben. Aber ich sehe das tatsächlich nicht so. Ich muss sagen, im Nachhinein die Gesellschaft der 60er Jahre anzugucken, da war strukturelle Gewalt vorhanden. Gewalt gegen Frauen, es gab Gewalt gegen Homosexuelle, es gab Gewalt gegen alle möglichen diskriminierten Gruppen. Und da war auch von Höflichkeit ehrlich gesagt überhaupt nichts zu tun. Und die Spielregeln waren immer die Spielregeln derjenigen, die andere ausgeschlossen haben. Und das gilt im Übrigen auch für Frauen. Klar kann man das dann gut finden, aber diese Art von Höflichkeit, die sehe ich kritisch. Und ich sehe heute, ja, wir können kapitalismuskritisch sein, dass der Kampf aller gegen alle hier eine Rolle gespielt hat. Aber ich glaube, wir dürfen auch diese Unmengen an Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, jetzt nicht vergessen. Weil gerade diese Flutkatastrophe hinter sich und sehen Leute, die über die Maßen sich einsetzen für andere, das hat ja auch überhaupt nichts mit Höflichkeit mehr zu tun, sondern nur für ein grandioses Engagement, das auch in diesen Gesellschaften herrscht und das ich einfach nicht übersehen kann.
Also viele Menschen, die hier leben, natürlich sind empathisch, sind zugewandt, wie Sie sagen. Das ist die eine Seite. Andererseits sagen wir, die Sitten verrohen. Kommen wir nochmal zurück zu dieser Verhaltensregel zum Telefon, Handy. Das ist ja was sich geändert hat in den letzten Jahren. Wenn das so nicht in Ordnung ist, dass man damit andere Menschen stört, ist diese Verhaltensregel jetzt verloren und müssen wir sie einfordern?
In meinen Augen gibt es einfach keine Regeln. Ja, deswegen wehre ich mich auch immer dagegen, dass es ein gutes Benehmen gibt, etwas Richtiges oder etwas Falsches. Und es muss ja immer in meinen Augen eine Abwägung stattfinden. Wo bin ich gerade? Mit wem bin ich unterwegs? In welcher Funktion? Also als Anwalt jetzt in der Öffentlichkeit in der Bahn mit meinem Mandanten über Lautsprecher ein Gespräch zu führen, das halte ich nach wie vor für unüblich, womöglich sogar für fahrlässig.
Passiert.
Auf der anderen Seite, ja, also ich bin gestern Abend auch wieder in der S-Bahn hier in München Zeuge eines sehr privaten Gesprächs geworden. Ich habe mich wirklich gewundert. Und die Problematik da ist, wenn man jetzt nicht irgendwelche Noise-Canceling-Kopfhörer dabei hat, die gibt es ja zum Glück auch, man kann ja gar nicht anders, als nicht wegzuhören. Man kann schnell mal wegschauen, wenn jemand ein, meinetwegen weiße Socken in den Sandalen trägt oder sich kringelnde gelbe Fußnägel entblößen in den Sandalen, dann schaue ich halt weg.
Herr Hoyos, Sie sagen, es ist gar keine Regel, aber Höflichkeits- und Umgangsnormen, Verhaltensnormen, die regeln ja das Leben in einer komplexen Gesellschaft. Gehört sowas Unausgesprochenes nicht dazu? Oder
also,
das war ja eigentlich Konsens lange Jahre, dass man rausgeht. Das ist ja auch vor 10 Jahren, haben ja auch schon viele Leute Handys, ist das ja auch passiert. Warum geht das jetzt nicht mehr?
Sie haben gerade zwei wahnsinnig wichtige Wörter in einem Satz genannt, und zwar Sitte und Konsens. Sitte ist nach meinem Dafürhalten das Bestreben einer Gesellschaft, das Gute bzw. das Richtige zu tun. Da haben wir es aber nur mit Soft Law zu tun, also mit gesellschaftlichen Normen, die aber so nicht einen Weg ins positive Recht, also in irgendein Gesetz gefunden haben.
Ist nicht aufgeschrieben, genau.
Ist nicht aufgeschrieben, ja. Also irgendwo vielleicht an einer Stelle schon. Knigge selbst, also unser Namenspatron der Knigge Akademie, der hat in seinem Buch genau 13 verschiedene Regeln genannt und sagte dann aber, das hier soll nicht der Platz sein, um solche Regeln aufzuschreiben. Man zieht den Hut in die Richtung, in der der Gast oder der zu Begrüßende nicht steht, um das Gesicht nicht zu verdecken. Man tritt mit dem gleichen Fuße an, wie das Frauenzimmer, wie er damals noch sagte. Und er hat ganz treffend geschrieben, wenn die Regeln des Umgangs nicht bloß Vorschriften einer konventionellen Höflichkeit oder gar einer gefährlichen Politik sein sollen, so müssen sie auf die Lehren von den Pflichten gegründet sein, die wir allen Arten von Menschen schuldig sind und wiederum von ihnen fordern können. Das heißt, ein System, dessen Grundpfeiler Moral und Weltklugheit sind, muss dabei zum Grunde liegen. Also ihm geht es auch nicht um diese Oberflächlichkeiten. Ich bin auch immer komplett entsetzt, wenn ich ein 2-tägiges Seminar in Unternehmen gegeben habe und dann frage, was nehmen Sie mit? Und dann heißt es, ja, ich fasse ein Stielglas nur noch so an. Und ich habe aber einen halben Tag damit zugebracht, über die Ideale der einzelnen Menschen zu sprechen. Ideale und Werte. Und was hängen bleibt, ist, ich trage jetzt schwarze Socken zu schwarzen Schuhen oder sowas.
Herr Hartmann, Sie wollten was sagen, ne?
Ja, ich fahre ja viel ICE. Und es scheint so zu sein, dass die Mehrzahl der Leute das nicht störend empfindet. Denn es gibt ja diese Ruheabteile. Und wenn jetzt sehr viele Leute im Ruheabteil buchen würden, würde die Bahn mehr Ruheabteile zur Verfügung stellen. Da bin ich mir sicher. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, wenn ich mir das so angucke in ICE-Abteilen, da telefonieren die allermeisten.
Das heißt,
ich glaube, das ist wirklich einfach eine Konsequenz der technischen Möglichkeiten. Die Leute haben sich dran gewöhnt und finden das für sich selber auch eigentlich ganz bequem, dass man entweder geschäftliche Sachen, private Sachen irgendwie von unterwegs regeln kann, dass man nicht stundenlang nur im Zug sitzt. Und dann akzeptiert man das auch bei anderen. Und dann noch eins zum Knigge, das ist ja immer so ein Missverständnis. Da würde ich Herrn Hoyos voll und ganz zustimmen. Wenn man sich mit Knigge ein bisschen beschäftigt, dann stellt man fest, da geht es wirklich um Werte, um charakterliche Dinge und nicht um die äußeren Formen. Aber auch vor 20 Jahren bin ich ja häufiger dann mal in Diskussionen gewesen, nicht nur in Talkshows oder so. Und da ging es eben auch immer darum, diese Benimmseminare. Die sind sehr teuer, gibt es ja immer noch. Also damals kosteten die für ein Wochenende 4.000 Euro. Das war eine Menge Geld. Und da saßen dann eben Manager drin. Und denen ging es eigentlich nur um eines: das zu lernen, was sie aufgrund ihrer Herkunft zumeist nicht von Kindesbeinen mitgekriegt haben, also mit den verschiedenen Gläsern für verschiedene Getränke, welcher Wein zu welchem Essen, wie ist das Besteck angeordnet, um keine Fehler zu machen. Das heißt, es ging eigentlich darum, Fehler zu vermeiden, die für die Karriere schädlich sind. Das war das Einzige, was die da interessiert hat. Alles andere war vollkommen nebensächlich.
Ich würde es gerne noch ein bisschen anders formulieren, Herr Professor Hartmann. Und zwar geht es gar nicht so sehr da um Regeln, sondern vielmehr um Habitus. Und auch nicht um Fehler, sondern um den Anschein wahren zu können, dass man zu dann einem bestimmten Milieu auch dazugehört. Und das ist ja genau das, was Umgangsformen und Regeln auch häufig zum Vorwurf gemacht wird, dass die einen sehr ausschließenden Charakter haben. Da möchte man sich als etwas Besseres fühlen und Ähnliches. Und in meinen Augen sollten Umgangsformen eigentlich verbinden. Also unser Bestreben ist das ja auch weitestgehend zu demokratisieren.
Vielleicht darf ich dazu noch was sagen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also erstens geht es mal um die Frage, inwieweit Höflichkeitsformen ausschließend sind. Das halte ich für interessant und wichtig und auch notwendig, dass man darüber nachdenkt. Und dieser Begriff des Habitus, den Sie gerade verwendet haben, der verweist ja auf Pierre Bourdieu und seine super interessanten soziologischen Studien. Ich finde, es ist einfach, sich über Leute lustig zu machen, die sich die Mühe geben, solche Formen so zu lernen, dass sie ihnen etwas selbstverständlicher zur Verfügung stehen. Einige Menschen, und zwar immer diejenigen, die aus höheren gesellschaftlichen Schichten oder den gerade angesagten gesellschaftlichen Schichten kommen, lernen dieses Verhalten auf eine ganz selbstverständliche Weise. Und es scheint ihnen sozusagen, es scheint Teil ihres Wesens zu werden, also Teil eines Habitus. Und es wirkt dann auch nicht aufgesetzt und nicht oberflächlich und nicht antrainiert und nicht affig. Dann wirkt das auch natürlich und gut. Menschen, die sowas später oder auf andere Weise lernen müssen, integrieren das in ihr Verhalten einfach deutlich schwieriger. Und wenn man die Beispiele von Bourdieu sich mal anguckt, dann sieht man, was dieses sogenannte höfliche Verhalten für eine unglaubliche gesellschaftliche Ausschließungsmaschinerie ist. Einschließung und Ausschließungsmaschinerie. Und deshalb finde ich das auch ein interessantes Konzept, das sie haben, dass sie natürlich niemanden die schwarzen Socken antrainieren wollen. Und vielleicht ist es auch frustrierend, wenn sie dann rausgehen nach so einem Wochenende und die Leute hauptsächlich erleichtert sind, dass sie irgendwie einen Hummer essen können, ohne den Tisch zu bespritzen. Aber trotzdem würde ich sagen, das ist trotzdem eine Leistung, weil sich die Leute einfach entspannter fühlen, weil sie sich besser verhalten können, weil sie sich konzentrieren können auf das Gespräch und nicht irgendwie die Gläser abzählen müssen. Und die Frage, ob das dann tatsächlich auch eine Auswirkung hat auf das weitere sogenannte sittliche Verhalten, das ist ja auch sehr unterschiedlich diskutiert. Also man darf schon sagen, dass Kant und so jemand wie Plessner gesagt haben, diese äußeren Formen wirken sich auch auf den Charakter aus. So wie wir sagen würden, lächeln Sie doch mal sich durch den Tag, dann werden Sie merken, dass Sie abends fröhlicher sind.
Sagen wir so, die äußere Form ist im besten Falle eine Verlängerung der inneren Haltung nach außen.
Oder umgekehrt.
Keine Zeit für Höflichkeit, verlieren wir Respekt und Rücksichtnahme. Das ist das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit dem Soziologen Michael Hartmann, dem Benimmexperten Clemens Graf von Hoyos und der Kulturwissenschaftlerin Dorothee Kimmich. Wir haben geredet über Ein- und Ausschließen durch Verhaltensregeln, durch Benimmregeln, durch Höflichkeit. Wie wichtig sind denn bestimmte Umgangsformen, Umgangsregeln für Gruppen, für Gruppenbildung, für Gruppenidentifikation?
Es gibt ein sehr schönes Buch von Wolfgang Schultheiß, der war im diplomatischen Dienst. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Umgangsformen. Und da sagt er, letztlich ist dieses Thema Benehmen auch nichts anderes als AAA. Ästhetik, Anstand und Anschlussfähigkeit. Und ich finde diesen Begriff der Anschlussfähigkeit so sensationell, weil er natürlich auch bezeichnet, wie schaffe ich es denn, in eine andere Gruppe, in ein anderes Milieu einzutauchen? Und das ist natürlich dann auch wieder sehr häufig eine Habitusfrage. Je besser und aufmerksamer aber man sein Umfeld beobachtet, desto leichter fällt es einem auch womöglich, sich diesem anzupassen und dann nicht mehr durch vermeintlich falsche oder ungeschickte, unangemessene Umgangsformen aufzufallen. Also ich finde Anschlussfähigkeit in diesem
man darf als, dabei als sehr aber wichtiges nicht über, Wort, Herr Professor. Man darf dabei nicht übersehen, dass es ja eine Hierarchie gibt. Also dieses Beispiel mit den Benimmkursen, da sind Leute, die das familiär nicht mitbekommen haben, weil sie nicht in gut bürgerlichen Verhältnissen, wo die Väter Ärzte oder Manager oder ähnliches waren, aufgewachsen sind, sondern in Mittelschichts- oder Arbeiterfamilien, die haben das zu Hause nicht mitbekommen, also lernen Sie das später. Ich kann verstehen, dass man das individuell machen sollte, um sich da nicht permanent fremd zu fühlen. Das befreit einen ein Stück weit. Man wird es nie perfekt beherrschen, in der Regel jedenfalls nicht. Aber es ist natürlich gleichzeitig eine Abgrenzung nach unten. Es gibt ja eine Vielzahl inzwischen von Büchern, wo Einzelne berichten, wie sie bei ihrem sozialen Aufstieg die Verbindung zu ihrem Ursprungsmilieu gekappt haben. Weil sie in ein höheres wollten, was man individuell verstehen kann, was aber die Hierarchie, was richtig ist, was falsch ist, da gibt es ja bei Bourdieu unendlich viele Stellen, wo er das beschreibt, dass das immer auch ein Herrschaftssystem ist, was diese Hierarchie jedes Mal bestätigt. Man könnte ja auch umgekehrt sagen, warum muss man das als Vorbild nehmen und sich dem anpassen? Warum kann man nicht die Frage stellen, ist das Verhalten, was, ich sag mal, in der unteren Hälfte der Bevölkerung herrscht, warum ist das nicht auch in vielen Teilen empfehlenswert?
Ja, also das sehe ich aber auch gegeben durch diesen Begriff der Anschlussfähigkeit. Also am Ende geht es ja darum, so eine gewisse soziale Mobilität zu entwickeln und eine gute Figur zu machen, ganz gleich, ob ich jetzt, also bildlich gesprochen, es mit Blaumann oder mit Frack, mit Beikleid oder mit Waschdirndl zu tun habe. Wer Umgangsformen beherrscht und wirklich auch ein respektvolles Verhalten an den Tag legt, der schafft es, jeden Menschen gleichwertig zu behandeln und muss sich dafür selbst noch nicht mal verstellen, sondern stellt sich einfach nur bewusst auf die andere Person ein.
Im Begriff ist das zweifelsohne drin, aber wenn man sich die Praxis anschaut,
ja,
also
leider,
diese vielen Benimmkurse, da ist das eben nicht. Da wird der Anschluss gesucht an ganz bestimmte gesellschaftliche Kreise.
Kann man Anschluss auch gewinnen, indem man sich schlecht benimmt? In manchen Kreisen ist das vielleicht auch ein Eintrittsticket?
Ja, natürlich.
Also ja, wobei ich finde, es gibt per se kein schlechtes Benehmen. Ja, es gibt halt ungeschicktes Benehmen oder Unangemessenes und das ist immer abhängig von der Situation, in der ich mich befinde.
Also die Party in Sylt, wo Menschen, Ausländer raus, Lieder singen oder sonst wo, das meinen Sie, kann man nicht per se als schlechtes Benehmen bezeichnen?
Das ist im höchsten Maße unanständig. Anstand bedeutet, seine Mitmenschen zu akzeptieren, einschließlich ihrer Einstellungen und ihrer charakterlichen Züge, aber eben auch keinesfalls eben seine Mitmenschen bloßzustellen, die zu demütigen oder zu benachteiligen. Und genau das ist ja hier in Sylt in hohem Maße passiert. Und ja, die gesamten Ismen, Rassismus, Sexismus und was es da sonst noch alles gibt, sind nicht zu entschuldigen.
Anstand ist ja ein Begriff, über den man streiten kann. Der evangelische Theologe Knut Berner hält den für vergiftet. Er sagt, das Wort Anstand sei von den Nationalsozialisten auf übelste Weise instrumentalisiert worden und würde eine Tugendhaftigkeit nur vorgaukeln. Man sagt ja auch gerne, ne? Wir sind anständig. Müssen wir das Wort irgendwie vermeiden oder vielleicht neu definieren?
Also das lässt sich mit allen Wörtern natürlich machen, dass sie sich vergiften lassen oder sich die ursprüngliche Bedeutung ins Gegenteil verkehren lässt. Und das hat hier auch Axel Hacke ganz schön dargelegt in seinem Buch über Anstand in schwierigen Zeiten. Also wie gesagt, je nachdem, welche Definition man heranzieht, ist Anstand schon ein sehr treffender, universeller Begriff.
Ich wollte darauf hinweisen, wie stark unsere Diskussion in alle möglichen Richtungen auseinanderläuft. Also wir hatten ein Beispiel mit dem Telefonieren im Zug, was relativ harmlos, wenn auch nervig sein mag, und sind jetzt bei tatsächlichem Verhalten, das zu ahnden ist. Und da wird jetzt über Exmatrikulation und über juristische Konsequenzen gesprochen. Ich glaube, dass man daran sieht, wie breit dieses Thema der Höflichkeit oder des höflichen Verhaltens aufgestellt sein kann. Man muss aber, glaube ich, schon auch vorsichtig sein, dass man dann bei der eigentlichen Sache bleibt. Und dass es weit über die Frage von Anstand hinausgeht, was in Sylt und übrigens auch an anderen Orten passiert ist. Und dass das in den Bereich eines vollkommenen Fehlverhaltens geht und, glaube ich, mit Höflichkeit überhaupt oder Anstand gar nicht mehr zu fassen ist, ja, nehme ich an.
Ja, aber diese öffentliche Darstellung, also wie es in Sylt passiert ist, das ist etwas, was ich auch unter Verrohung der Sitten verbuchen würde. Das hat man früher auch gemacht. Das gab es auf Schützenfesten, auf Dörfern, aber eben nicht in der breiten Öffentlichkeit. Und das hat man dann nicht in der Öffentlichkeit geteilt. Unter sich war man sich da einig. Und ja, aber man blieb ja unter sich. Da wäre niemand auf die Idee
besser
gekommen. Nein, das macht es nicht besser.
Ja, Herr Hartmann, haben Sie die Memoiren von Reich Ranicki gelesen und gelesen, wie der in der Nachkriegszeit, in den Jahrzehnten, von denen Sie sprechen, behandelt worden ist, in diesen schicken Redaktionen, in denen er gearbeitet hat? Das ist eine Lektion. Das sind die mordsmäßig tatsächlich unter sich geblieben. Und die haben ihn sogar nicht mal in die Redaktion reingelassen, weil sie unter sich bleiben wollten und keine Juden in den Redaktionen sitzen haben.
Ja,
ich halte das nicht für ein Zeichen der Verrohung von Sitten, dass wir jetzt darüber diskutieren, ob die Dame, die sich da selber gefilmt hat, exmatrikuliert wird. Halte ich das übrigens für falsch, dass man sie exmatrikuliert, ist erwurscht. Aber die Tatsache, dass es öffentlich debattiert wird, ist kein Zeichen für Verrohung der Sitten, sondern für eine wirklich notwendige Debatte, finde ich.
Nein, dass es öffentlich diskutiert wird, ist kein Zeichen. Das ist schon klar. Aber dass man es so in der Öffentlichkeit präsentiert. In den Redaktionen hat man das gemacht. Es gibt auch wunderbare Memoiren des ersten deutschen Topmodels, einer Gräfin von, die dann schildert, wie in ihren Adelskreisen, ihr Vater war einer derjenigen, die nach 1944 ermordet worden sind, wie sie von der großen Mehrheit des deutschen Adels als Verräter klassifiziert worden sind. Das ist klar, das ist die 50er und 60er Jahre, da ist keine Aufarbeitung passiert oder Ähnliches, sondern da hat man die Traditionen weiter gepflegt. Was ich nur sagen wollte, ist, dass das da in den Kreisen akzeptabel war und gepflegt worden ist, aber man hat es nicht nach außen präsentiert. Das ist der Unterschied.
Das kann ja auch ein Zeichen dann mal von Verklemmtheit sein, die man ablegt, oder von Befreiung. Das hat doch dann unter Umständen auch was Positives, oder?
Das ist ein Zeichen, dass man denkt, das ist auch öffentlich möglich. Das Klima hat sich so verändert, das kann man ruhig machen.
Gesellschaftsfähig wäre da der Ausdruck. Und damit sind wir ja schon wieder bei Sitte. Ja? Das Bestreben einer Gesellschaft, das Gute bzw. das Richtige zu tun. Wobei gut, um jetzt Albert Schweitzer, der ja auch umstritten ist, heranzuziehen, der gesagt hat, gut ist all das, was das Leben fördert bzw. das Leben erst ermöglicht. Und ich bin mir sicher, dass zumindest ein Zusammenleben in einem multipluralistischen Deutschland durch solche Äußerungen wie auf Sylt geschehen nicht gefördert wird.
Das wird man doch noch sagen dürfen, ne? Die Grenzen des Sagbaren auszutesten, ist nicht genau das, worüber wir jetzt auch reden, dass es zwar Regeln gibt, die aber nicht festgeschrieben ist, über die man sich immer neu wieder verständigen muss. Ist das nicht der Punkt? Wir müssen drüber reden, was geht und was geht nicht.
Klar, tun wir ja gerade. Also Sie haben ja die Sendung angesetzt, weil Sie davon ausgehen, dass es Leute auch hören werden, weil sie sich für solche Sachen interessieren. Und selbstverständlich sind wir ununterbrochen dabei, Normen und Regeln, persönliche Maximen, und das sind ja eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Formen der Vorschriften, die entweder ganz weich sind oder ganz hart und nah an der Moral oder weit weg von der Moral. Das sind ja, also, dass ich bei Rot halten muss, hat mit Moral nichts zu tun und wie ich esse auch nicht. Aber die Frage, ob ich jemanden mit einem Kinderwagen in den Bus helfe, das hat schon eine größere Nähe zu einer moralischen Handlung als die Frage, ob ich bei Grün oder bei Rot halten muss. Und das ist ja ein riesiges Ensemble, das unsere moralischen Verhaltensweisen prägt. Und das in einer ununterbrochenen, in einem dynamischen Wandlungsprozess sich befindet. Aus unterschiedlichsten Gründen im Übrigen.
Ist es überhaupt möglich, sich über solche Regeln des Zusammenlebens, über Umgangsformen einig zu werden, wenn wir diverser werden, wenn wir mehr Menschen haben, die aus anderen Kulturen kommen, andere Hintergründe haben, wenn wir auch mehr Freiheit haben?
Also ich meine, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, weil wir es einfach müssen. Und es hat auch möglicherweise ist ein bisschen anstrengender mit einer noch größer werdenden allgemeinen Diversität, aber das ist immer noch gar nicht sicher. Menschen sind ja viel diversitätstoleranter, als wir immer glauben und mussten das auch immer schon sein. Die Behauptung, das ist schwierig. Im Gegenteil, wir kriegen ja auch viel Höflichkeit importiert. Wir denken immer, das ist ja auch eine völlig verzerrte Wahrnehmung. Also wir kriegen so viel Höflichkeit gerade nach Deutschland importiert, dass man ja bloß froh sein kann. Und ich sitze übrigens jetzt hier gerade in Schwaben und ich weiß, wovon ich rede. Gerade so eine Großstadt wie Stuttgart, die hat sich in den letzten 30 Jahren durch die Diversifizierung enorm gewandelt, was Höflichkeit angeht.
Können Sie mal Beispiele nennen für importierte Höflichkeit?
Tausende von Beispielen fallen mir ein. Alle meine indischen Kollegen und Studierenden und Studenten, Studentinnen und alle Menschen, die ich aus Indien kenne, haben eine so ungeheuer unerreichbare Form von Höflichkeit, dass sie tatsächlich ansteckend ist. Und wenn ich länger mit indischen Kolleginnen zusammen war, dann merke ich an mir selber, dass ich, was meistens dann auch leider wieder abnimmt, dass ich ein höflicheres Verhalten habe. Auch wenn man mit britischen Kollegen zusammen ist oder mit britischen Studierenden, man merkt, dass man da einen Import hat. Und bei uns ist es ja auch so. Also ich meine, türkische Händler auf den Märkten sind einfach wahnsinnig viel freundlicher, als das die Schwaben in den 60er Jahren waren. Und ich bin heilfroh, dass wir endlich nicht mehr nur schwäbische Busfahrer und Straßenbahnfahrer haben, sondern Gott sei Dank Menschen aus allen, Frauen im Übrigen auch und Menschen aus allen Regionen dieser Welt, weil die erstens lustiger und zweitens höflicher und drittens freundlicher und hilfsbereiter sind, als wir das noch waren in den 70er Jahren. Da ist mir bloß angeschnauzt worden hier.
Also dann doch Höflichkeit als Schmierstoff der Gesellschaft? Könnte man das so sagen?
Nicht der einzige natürlich. Ich würde sagen, diese Schnittstelle, wo die Höflichkeit in diese Alltagsmoral übergeht und sich überlappt, das heißt, dort, wo wir Umsicht, rücksichtsvolles Benehmen, Gesichtswahrung in dem Sinne, dass man jemanden ein bestimmtes Austarieren von Nähe und Distanz, was ja sehr viel mit Feinfühligkeit und Wahrnehmung zu tun hat, klar ist es das. Und davon gibt es wahnsinnig viel Varianten und wir sind hier ganz bestimmt nicht die Champions.
Keineswegs. Das wird auch dargelegt in der Cultural Map, die auch eben sagt, dass wir hier Deutschland, was die Sache High Context oder Low Context Culture eher im unteren Mittelfeld spielen. Und dass selbst die USA, von denen man das ja gar nicht glaubt, etwas über uns liegen.
Ha, ja.
Und der Gipfel natürlich die Japaner sind, mit alleine schon sprachlich 17 Höflichkeitsformen. Bei uns ist nach Butter so am unteren Ende, oder hätten Sie die Güte, mir bitte die Butter, Frau Professorin Kimmich, wenn es Ihre Zeit zulässt, zu geben, halt irgendwann Ende. Ja. Und da fangen die Japaner gerade mal an.
Das wollen wir aber auch nicht unbedingt haben, oder?
Da haben wir extra bei der Knicke-Akademie den Ansatz der pragmatischen Unhöflichkeit oder funktionellen Schamlosigkeit entwickelt. Es gibt halt einfach Dinge, die brauchen zu viel Zeit und sind zumindest einer kapitalistisch orientierten Gesellschaft häufig hinderlich. Ja, und Umgangsformen sind nun mal umständlich und brauchen ihre Zeit, aber deswegen umständlich, weil man versucht, etwaige negative Konsequenzen zu umgehen. Und da macht man sich vielleicht heutzutage aus einem gewissen Hedonismus heraus oder aus einem Mangel an Empathie, aus Bequemlichkeit oder eben aufgrund des Stresses zu wenig Gedanken. Warum?
Darf ich noch was zu Japan sagen? Also es ist ja diese, was am Beispiel der Inder gesagt worden ist, das kann man beim Beispiel der Chinesen, bei den Japanern, das ist ganz extrem. Aber wenn man sich Japan anguckt, das sind auch Gesellschaften, die außerordentlich hierarchisch strukturiert sind. Und das lässt sich nicht so einfach voneinander trennen. Da gibt es Vorgaben. Also ich kann mich noch erinnern an ein Interview mit einem hohen Bankmanager, der länger in Japan war, der gesagt hat, in Japan haben die Adligen immer noch eine eigene Sprache. Und das sorgt dafür, dass sie überall auch vor Gericht anders behandelt werden. Das spricht jetzt nicht gegen die Höflichkeitsformen und die verschiedenen Typen, die es da in Japan gibt, sagt aber auch, dass das nicht dasselbe ist wie Rücksichtnahme auf jeden und alle in einer Gesellschaft. Die japanische Gesellschaft ist auch so homogen wie kaum eine andere. Also sie finden in Japan an Diversität so gut wie gar nichts.
Also die haben es einfacher.
Nicht notwendigerweise. Aber ich hätte eine Frage eigentlich in die Runde, was ich eigentlich auch ganz gerne mit Ihnen beiden noch diskutiert habe. Die Frage nach der Affektivität kam gar nicht auf. Wir haben ja viel über Ethik und Moral und diese ganzen diffusen Bereiche gesprochen. Ich hätte gerne gewusst, was Sie für eine Einstellung zur Frage haben, dass ein bestimmter Umgang eine angenehme Affektlage herstellt. Und jetzt nicht nur, weil man dann entspannt ist und weil man weiß, wie man das Messer in die Hand nehmen muss, sondern dass es offensichtlich dazu führt, dass unhöfliches Verhalten unangenehm ist für die Umgebung und nicht irgendwie nur beurteilt wird oder dass man sagt, das ist falsch oder richtig oder sonst irgendwas, sondern dass man das als unangenehm empfindet.
Definitiv. Also ich zitiere mich nur höchst ungern selbst, aber ich habe mal gesagt, Höflichkeit ist die Kunst, eine Atmosphäre des Wohlfühlens herzustellen. Darum geht es ja letztlich. Und das war im französischen Hofe damals genauso wie heutzutage. Am besten und effizientesten wahrscheinlich arbeiten wir, wenn sich alle höflich behandelt fühlen, gewertschätzt fühlen. Und es gibt auch Studien dazu, bereits aus dem Jahr 2009, stammen allerdings aus den USA, dass bereits 2009 12% aller derjenigen, die gekündigt haben, deswegen gekündigt haben, weil sie ein unhöfliches Umfeld verlassen wollten. Man fühlt sich halt in einem unhöflichen Umfeld nicht mehr wohl. Weil Höflichkeit auch von uns verlangt, dass wir eine gewisse Affektlosigkeit, also eine Non-Reactiveness an den Tag legen. Ja, und eben nicht authentisch sind, wahrhaftig gegenüber unseren Gefühlen, sondern die kontrollieren. Knigge hat dazu gesagt, fühle, denke, dulde, schweige, also sehr stoizistischer Ansatz. Und im besten Falle aber wahrhaftig gegenüber unseren eigenen Idealen sind. Das heißt, wir gehen nur da in den Konflikt, wo entweder die Intensität von uns störenden Sachverhalten so groß ist oder auch die Quantität so hoch ist, dass wir einfach nicht mehr anders können, als dann mal unserem Ärger Luft zu machen. Oder aber da, wo wirklich unsere Kernideale angegriffen werden.
Sind wir unhöflich, weil wir öfter gereizt sind, schneller gereizt, weil alles so stressig ist, so schnell geht?
Das wäre jetzt meine Schlussfolgerung, die ich aber leider nicht weder qualitativ noch quantitativ erforscht habe. Das wäre dann die Aufgabe von Ihnen, Frau Professorin Kimmich, wie auch von Ihnen, Herr Professor Hartmann. Aber so eine Grundaggressivität aufgrund einer Dünnhäutigkeit, was sicherlich auch mit dieser Informationsflut auch häufig an negativen Nachrichten zu tun hat, an äußeren Zwängen, wie damals durch Corona oder heute durch Flutkatastrophen. Ja. Also so eine gewisse Dünnhäutigkeit und daraus resultierende Frustration und dann Aggression kann ich mir schon als Ursache für einen etwas höheren Grad an Unhöflichkeit vorstellen, wobei Höflichkeit ja immer relativ ist. Und ich finde das auch sehr gut, dass Sie das gesagt haben, Frau Kimmich, ja, dass wir selbst uns alle für höflich halten und die um uns herum sind unhöflich. Ja, und das ist einfach der falscheste aller Schlüsse, den wir ziehen können.
Eigen- und Fremdwahrnehmung und Ich-Bezogenheit, das schließt wieder an den Anfang an.
Genau, und also ich würde niemanden zunächst mal Böswilligkeit unterstellen, vielleicht Gedankenlosigkeit oder ähnliches.
Keine Zeit für Höflichkeit, verlieren wir Respekt und Rücksichtnahme. Das war das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit diesen Gästen, dem Benimmfluencer Clemens Graf von Hoyos, Vorsitzender der Deutschen Knigge-Gesellschaft, dem Soziologen und Elitenforscher Professor Dr. Michael Hartmann und der Germanistin, Kulturwissenschaftlerin und Philosophin Professor Dr. Dorothee Kimmich von der Universität Tübingen. Vielen Dank Ihnen fürs Mitreden und allen anderen fürs Zuhören, sagt Marion Theis.